SRF 3.
Frankreich wählt im nächsten Frühling. Für die konservativen Républicains fordert Valérie Pécresse den Präsidenten heraus. Wer ist diese Frau? Bundespräsident Parmelin redet Klartext. Wenn die aktuellen Corona-Maßnahmen nicht wirken, stehen Maßnahmen nur für Ungeimpfte zur Debatte. Die Wirtschaft stagniert und gleichzeitig herrscht Inflation. Für Wirtschaftsexperten ist klar, das ist gefährliche Stagflation. Nur, was bedeutet das genau? Wir klären es hier im Info 3. Ich bin Valérie Wacker. Im Frühling wählt Frankreich seinen Präsidenten oder vielleicht ja auch seine Präsidentin. Heute haben die Républicains entschieden, wen sie ins Rennen ums Präsidialamt schicken und zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau nominiert.
Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle.
Valérie Pécresse will sich bei diesen prominenten Namen gerne einreihen und tritt also für die konservative Traditionspartei an. Kurz vor der Sendung wollte ich von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll wissen, wer diese Valérie Pécresse denn genau ist.
Valérie Pécresse gehört zu den bekanntesten Köpfen ihrer Partei. Sie hat ihre politische Karriere unter Jacques Chirac begonnen, dann später war sie unter Präsident Sarkozy Ministerin und seit 2015 ist sie Präsident der Region Île-de-France, der Hauptstadtregion mit 12 Millionen Einwohnern und hat hier offenbar eine sehr gute Figur gemacht, denn sie wurde im Sommer recht gut wiedergewählt.
Wie groß sind denn Ihre Chancen aufs Präsidentinnenamt?
Valérie Pécresse sagt von sich, sie sei die Einzige, die Präsident Macron schlagen könne. Das muss sie natürlich sagen. Ihre größte Herausforderung ist im Moment aber nicht Präsident Macron. Er liegt im Moment nach allen Umfragen mit einigem Abstand an der Spitze. Für Valérie Pécresse geht es vorläufig darum, dass sie im ersten Wahlgang mindestens den zweiten Platz erreichen muss, damit sie überhaupt den Einzug in die Stichwahl schafft. Und da sind die schärfsten Konkurrentinnen, die sie hat im Moment, Marine Le Pen und Éric Zemmour.
Das sind die beiden Kandidaten, die weiter rechts stehen als Valérie Pécresse. Wie sieht denn das Kandidatenfeld sonst noch aus und stehen da alle schon fest?
Die Kandidaten aller relevanten Parteien, wir sagen von Grünen, von der linkspopulistischen France Insoumise, der Sozialisten, die stehen eigentlich alle fest. Als Erste ist vor über einem Jahr Marine Le Pen, die Chefin des Rassemblement National, in den Ring gestiegen, ebenso der linkspopulistische Jean-Luc Mélenchon. Es gibt insgesamt über 10 Kandidatinnen und Kandidaten. Auffällig ist, dass diesmal neben Marine Le Pen und Valérie Pécresse als dritte landesweit bekannte Politikerin auch noch Anne Hidalgo antritt, die Chancen der Sozialistin, dass sie es in den zweiten Wahlgang schafft, sind aber noch kleiner als jene von Valérie Pécresse.
Und was ist eigentlich mit Emmanuel Macron, dem Präsidenten?
Er hat seine Kandidatur noch nicht erklärt, aber das gehört zum Spiel, dass ein amtierender Präsident sehr spät kommt. Noch keiner der Vorgänger von Präsident Macron hat das vor Anfang Februar gemacht und niemand zweifelt daran, dass Macron für eine zweite Amtszeit antritt. Bei seiner Partei La République en Marche, da laufen bereits auch die Vorbereitungen dazu.
Kommen wir zur alles entscheidenden Frage, Daniel Voll. Wer gewinnt denn im April?
Tja, Valérie Wacker, ich habe keine Kristallkugel. Wenn ich die aktuellen Umfragen lese, dann dürfte Präsident Macron im ersten Wahlgang an der Spitze liegen. Frage ist also, wer als Zweiter in die Stichwahl kommt. Ist es Marine Le Pen, dann dürfte Präsident Macron eine zweite Amtszeit sicher sein. Wenn es Valérie Pécresse ist, dann könnte die Stichwahl knapper werden.
Das ist die Einschätzung von Frankreich-Korrespondent Daniel Voll. Zur Nachrichtenübersicht. Ab Montag gelten in der Schweiz wieder strengere Corona-Maßnahmen. Falls diese keine Wirkung zeigen, wird der Bundesrat Maßnahmen nur für Ungeimpfte in Betracht ziehen, Lukas Siegfried.
Das erklärte Bundespräsident Guy Parmelin in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Zum Beispiel in Genf legen auf den Intensivstationen derzeit nur ungeimpfte Covid-Patienten. Das löse Frust aus. 2G sei deshalb ein nächster möglicher Schritt, sagte Parmelin. Von einer Impfpflicht wolle der Bundesrat hingegen absehen, zumindest vorläufig. Auch die Boosterimpfungen sind heute Thema. Dort ist die Schweiz langsamer als die Nachbarländer. 7,4% der Menschen haben hierzulande bisher eine dritte Impfung erhalten, wie Zahlen des Bundesamts für Gesundheit zeigen. In Deutschland, Frankreich und Italien liegt diese Quote zwischen 10% und 15%. Arbeitnehmende in der Schweiz sollen bei gleichem Lohn weniger arbeiten müssen. Das fordern die Delegierten der Gewerkschaft Unia in einer Resolution. Sie fordern eine, Zitat, massive Reduktion der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich für die unteren und mittleren Einkommen. Arbeitnehmende in der Schweiz würden derzeit so lange arbeiten wie nirgends sonst in Europa. Dies führe zu mehr stressbedingten Krankheiten und Arbeitsausfällen.
Info 3 Abend.
Wer Wirtschaftsdaten eher beiläufig verfolgt, der kann derzeit schon in Verwirrung geraten. Einmal ist von Geldschwemme die Rede, also von Inflation. Dann wieder davon, dass die Wirtschaft nicht wächst, weil Containerschiffe in Häfen stecken und das Coronavirus auch noch seinen Teil dazu beiträgt. Vielleicht ganz tröstlich, dass derzeit auch Fachleute die Stirn runzeln, wenn sie auf Wirtschaftsdaten schauen. Hohe Inflation, schleppendes Wirtschaftswachstum, das ist eine ungesunde Mischung, wie der Blick in die Geschichte zeigt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Das Unwort, das seit einigen Wochen in Fachkreisen die Runde macht, ist Stagflation, eine Mischung aus Stagnation und Inflation, also Teuerung. Das gab es schon mal, weiß Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann von der Universität Zürich.
Das letzte Mal war da in den 70er Jahren, da hatten wir auf der einen Seite hohe Ölpreise wegen des Ölpreisschocks von 1973. Das war mit einem Krieg im Nahen Osten verbunden, da gab es wirklich Knappheit. Und auf der anderen Seite hatten wir schwaches Wachstum und das hing auch miteinander zusammen.
Denn in den 70er Jahren war der Ölpreis für den Gang der Wirtschaft noch viel bedeutender als heute. Alles hing am Öl, das Produzieren in den Fabriken, das Heizen des Eigenheims, das Benzin fürs Auto.
Praktisch alles wurde teurer. Also das hat sich wirklich auf breiter Front bemerkbar gemacht. Erdöl ist so wichtig für die moderne Gesellschaft gewesen, dass es wirklich überall durchschlug, entweder direkt oder indirekt.
Zudem machte sich die Angst vor Versorgungsengpässen breit. Eine unbequeme Situation, damals in den 70er Jahren.
Es ist sehr unangenehm, eine Stagflation zu haben, durchaus, weil eben man will weder hohe Preise noch schwaches Wachstum und dann hat man eben beides. Und das will man auf keinen Fall.
Aber Wirtschaftshistoriker Straumann relativiert.
Das waren schon 2-3 Jahre, aber es war nicht nachhaltig in dem Sinne, dass es ewig gedauert hat. Das hat dann wirklich eine Beruhigung ist dann eingetreten.
Der Ölpreis normalisierte sich, die Inflation ging zurück, die Wirtschaft kam wieder in Gang. So könnte es auch dieses Mal laufen, sagt der Zürcher Professor.
Man kann durchaus prognostizieren, dass wir, sagen wir mal, nächstes Jahr eine Art Stagflation haben, also ein sich verlangsamendes Wachstum, keine Rezession, aber wirklich eine starke Verlangsamung des Wachstums. Und gleichzeitig haben wir immer noch eine hohe Inflation, weil das natürlich eine Weile geht, bis die Preise wieder sich ein bisschen beruhigen. Und in dem Sinne, ja, ist es eigentlich relativ realistisch, dass wir nächstes Jahr so eine Art Stagflationsszenario sehen.
Straumann ist aber überzeugt, der Spuk wäre auch dieses Mal nach 2-3 Jahren wohl ausgestanden, sollte es tatsächlich zu einer leichten Stagflation kommen.
Nach Deutschland. Dort hat der Parteitag der Sozialdemokratischen Partei, der SPD, dem Koalitionsvertrag zugestimmt, Lukas.
Fast 99% der SPD-Delegierten stimmten für das Regierungsbündnis mit Grünen und FDP. Morgen Sonntag stimmt dann der FDP-Parteitag darüber ab und die Grünen befragen derzeit ihre Mitglieder. Das Resultat dieser Abstimmung wird am Montag erwartet. Frühestens dann wird also klar, ob SPD, FDP und Grüne definitiv gemeinsam regieren werden. Die EU-Staaten wollen in Afghanistan möglichst rasch eine gemeinsame diplomatische Vertretung eröffnen. Damit sollen die einzelnen EU-Länder wieder eine diplomatische Vertretung in Afghanistan haben, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Während der Machtübernahme der Taliban hatten die westlichen Staaten ihre Botschaften in der Hauptstadt Kabul geräumt.
Info 3 Abend.
Auch Myanmar hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Im Februar putschte im südostasiatischen Land das Militär. Unmittelbar danach formierte sich Widerstand. Regierungsangestellte weigerten sich, für die Militärjunta zu arbeiten und legten ihre Arbeit nieder. Auch Pflegepersonal und Ärzte in den öffentlichen Spitälern machten mit. Aber mittlerweile wird das Land mit eiserner Hand regiert. Es wird erwartet, dass in diesen Tagen ein Gericht Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi verurteilen wird. Und der Widerstand, der kämpft darum, überhaupt weiter zu bestehen. Wie gleich der Bericht von Karin Wenger zeigt. Sie hatte im Frühling mit einem Arzt der Bewegung des zivilen Ungehorsams gesprochen und nun hat sie ihn wieder erreicht.
Anfang April klang der burmesische Arzt zwar erschöpft, aber eines war für ihn klar, er wollte nicht für die Putschgeneräle arbeiten. Viele seiner Kollegen wurden damals verhaftet, deshalb haben wir seine Stimme verändert. Im April sagte er, ich habe so viele Patienten gesehen, so viele Schusswunden, so viele Schwerverletzte. Das sind nicht mehr unsere Soldaten, das sind Monster. Heute, 6 Monate später, ist vieles anders. Wegen der harten Repression des Militärs gibt es heute keine friedlichen Massenproteste in Myanmar mehr. Der Chirurg hat die Bewegung des zivilen Ungehorsams inzwischen verlassen und ist im Juni an den Operationstisch eines Regierungsspitals in Yangon zurückgekehrt.
It's a hard decision for me, but
es war ein schwieriger Entscheid für mich und ich wäre gerne im Widerstand geblieben. Aber als Arzt ist es meine Pflicht, jenen Verletzten zu helfen, die kein Geld haben für ein teures Privatspital. Die Militärjunta ließ ihn gewähren, denn sie versucht mit allen Mitteln eine Art Normalität aufrechtzuerhalten. Doch auch im Regierungsspital in Yangon sei die Situation prekär, das Gesundheitssystem stehe am Rande des Kollaps. Es fehle an Personal, an Medikamenten und medizinischem Zubehör. Und das bedeute,
in our department I can only do the emergency operation.
Ich kann jetzt nur noch Notfalloperationen durchführen, Verletzte von Autounfällen zum Beispiel. Patienten mit Tumoren oder anderen Krankheiten sterben einfach. Viele seiner Freunde, Krankenpfleger und Ärztinnen hätten sich entschieden, dem bewaffneten Widerstand beizutreten und seien in die Grenzgebiete gereist, um sich von den Rebellengruppen der ethnischen Minderheiten ausbilden zu lassen.
All the people want to fight.
Alle Burmesinnen und Burmesen wollen kämpfen, wenn wir so unsere Demokratie zurückbekommen. Die Frage ist bloß, lohnt sich dieser Kampf? Ich habe in den vergangenen Monaten zu viele Verletzte behandelt und zu viele Tote gesehen und frage mich, ob ihre Opfer es wert waren. Wie bereits kurz nach dem Putsch richtet sich der Arzt deshalb wieder mit einem Appell an die Weltgemeinschaft.
I want to tell to the war, please help us.
Ich bitte die Welt, uns zu helfen. Wir leben doch auf demselben Planeten. Ich aber fühle mich wie auf einem sinkenden Schiff. Alle schauen zu und niemand hilft uns.
Bleibt der Blick aufs Wetter, Lukas.
In der Nacht gibt es weitere Schauer. Morgen ist es dann veränderlich mit Schneeschauern bei 5 Grad. Im Süden wird es zeitweise sonnig bei 8 Grad.
Info 3 am Samstagabend, städteübergreifendes Teamwork im Studio Bern. Valerie Wacker und aus Zürich Lukas Siegfried.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.